ARD. Talk mit Thies.
Nach jeder Rolle, die man gespielt hat, hat man Angst. War ich gut genug, um noch die nächstgrößere Rolle zu bekommen? Und das ist so ein Erfolgsdruck, wo ich mich immer gefragt habe, also gesund kann es nicht sein, aber wo kommt es eigentlich her? Man muss sich irgendwann trauen, diesen Horizont wieder aufzumachen zu der eigenen Kindheit.
Welche Lehren wirst du daraus ziehen?
Woraus? Aus dem kotzenden Hund. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass du unter einem Diktator lebst, ganz schnell in einer der zahllos überfüllten Psychiatrien landest, wo dir Psychopharmaka irgendwie intravenös verabreicht werden und du dann massenweise als Leichnam den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wirst, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich würde niemals in seinen Schuhen stecken wollen, zu dem Zeitpunkt, wo er diese Entscheidung getroffen hat. Ich bin zutiefst dankbar, dass er es getan hat und ich sitze jetzt hier.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die sich offen zeigen, die über ihr eigenes Leben sprechen, auch über die Momente, die vielleicht nicht so schön waren, auch über Schwächen. Einer, mit dem man sich wunderbar unterhalten kann, ist mein Gast in der heutigen Folge, Sabine Tambrea, einer der meistbeschäftigten Schauspieler in Deutschland. Er hat dieses markante Gesicht, auf das mehrere Frauen in meinem Umfeld hingewiesen haben. Dazu kommt eine sehr sympathische Art. Wir haben uns in Berlin-Mitte getroffen. Berlin ist seit vielen Jahren seine Heimat. Aber besonders interessant ist auch der ganze Weg seines Lebens, der ihn nach Berlin geführt hat. Denn geboren wurde er in Rumänien. Und da beginnt die ja durchaus aufregende Geschichte seiner rumänisch-ungarischen Familie, die er aufgeschrieben hat in einem Roman. Und der heißt Vaterländer. Sein Vater, Béla, genau wie die Mutter, auch Orchestermusiker, war damals während einer Konzertreise mit einem Orchester geflüchtet, nicht mehr nach Rumänien zurückgekehrt, wo der Diktator Ceausescu an der Macht war. Wie ihr gleich hören werdet, war das alles eine verdammt riskante Sache für die ganze Familie. Aber der Wunsch nach Freiheit und auch der Wunsch, den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, war es am Ende wert. Eine ganz spannende Begegnung mit einigen besonderen Momenten. Und Schauspielkollege Manuel Rubey hat zu unserem kleinen Treffen jetzt auch eine Sprachnachricht geschickt, die wirklich voller Herz ist. Die beiden haben zuletzt in dem Kinofilm Die Herrlichkeit des Lebens gespielt. Der war 2024 im März im Kino bei uns und Sabine war dort Franz Kafka. Viel Spaß, wird schön.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Sabine, eben hast du dich über deinen eigenen Namen schon lustig gemacht. Sabim, als wir angesprochen
Tambrea,
haben.
Tambrea, Tambrello, es gibt alles.
Aber Tambrea ist richtig.
Tambrea ist richtig.
Und auch das Sabine.
Es ist auch richtig. Allerdings, wenn man es so ausspricht, wie ich in den Namen hineingeboren wurde, wäre es Sabine Tambrea. Aber das habe ich irgendwann aufgegeben. Das macht keinen Sinn.
Trotzdem auch komisch, wenn man ganz bewusst den eigenen Familiennamen anders ausspricht, als er eigentlich gedacht war.
Ja, so sozialisiert man sich selber in die Gegend hinein, wo man dann sein Zuhause gefunden hat.
Was machen denn die Menschen aus Sabine?
Helm A und langem I. Bei Sabine sagt man ja auch Sabine und nicht Sabine.
Ja.
So wie ich oft genannt werde, instinktiv, Sabin. Der Sabin oder der Sabin auch.
Der Sabin.
Und deshalb stelle ich mich vor wie Sabine ohne E. Und dann ist das meistens geklärt.
Ja, also, dieses Buch beginnt mit, ich glaube im Jahre 85.
87.
Ich wollte gerade sagen, 85 macht nämlich gar keinen Sinn, denn du bist wann geboren, 83, 84?
Ich bin 84 geboren, im November.
Okay, und du warst 3 Jahre alt, knapp 4. Ja. Als deine Familie übergesiedelt ist nach Deutschland.
Genau,
dein Vater war auf Konzerttournee in Frankreich und hat dann beschlossen zu fliehen. Alles auf eine Karte gesetzt, um der Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ist nicht mehr zurückgekehrt mit dem Orchester. Dann hat deine Mutter zusammen mit euch Kindern den Vater 2 Jahre lang, glaube ich, waren es, nicht mehr gesehen. Und dann konntet ihr glücklicherweise nachziehen.
Genau, es gab das Familienzusammenführungsprogramm in Deutschland, wodurch mein Vater erwirken konnte, dass wir ausreisen durften. Aber trotzdem mit allen Demütigungen, die dann trotzdem noch dazu gehörten. Ja. Meine Mutter wurde verhört von der Securitate. An der Grenze wurden die Habseligkeiten noch abgenommen. Und dazu gehörte auch die Geige, die einfach das Handwerk der Berufung meiner Mutter war, um in der Fremde möglicherweise einen neuen Beruf, also ihren Beruf neu auszuüben.
Denn beide sind Orchestermusiker, beide spielen die Violine. Mhm. Ihr seid eine Familie voller Musik. Auch du hast natürlich Violine gelernt. Deine Schwester ist richtig gut in der Violine. Was macht die heute?
Sie ist Dozentin. Sie ist in Darmstadt, war Konzertmeisterin in Darmstadt und hat jetzt ein Klaviertrio, womit ich auftreten werde. Also mit meiner Schwester, meinem Schwager, ihrem Ehemann und einem fantastischen Pianisten. Wir gehen zusammen auf Lesereise. Da werden wir zusammen auftreten. Und da schließt sich dieser wundervolle Kreis, weil ich irgendwann der Musik Adieu gesagt habe in meinem Leben. Mhm. Meine Schwester ist dabei geblieben. Und das ist einfach ein großes Geschenk, dass wir jetzt von zwei Seiten wieder auf eine Bühne gelangen.
Ich will ganz viel wissen von dieser musikalischen Familie, die du ja auch bezeichnet hast als dein Notensystem. Ja. Meine Familie ist mein Notensystem. Wir fangen mal an mit diesem Moment, als die Familie also angekommen ist, als deine Mutter mit den Kindern nachgezogen ist. Mhm. Du hast gerade gesagt, es gab dieses Familienzusammenführungsprogramm von deutscher Seite aus, aber auch von rumänischer Seite. Denn da war ja ein Vaterlandsverräter, ne?
Naja, ich musste erstmal überhaupt die Geschichte meines alten Landes entdecken. Das war wirklich erschütternd, was ich da alles rausgefunden habe. Was überall zu lesen ist, man kann sich informieren, aber es war mir einfach nicht bewusst, wie fürstlich sich Ceausescu die Ausreise von jedem Menschen hat bezahlen lassen, weil er natürlich seinen krankhaft großen Palast des Volkes im Herzen von Bukarest hat aufbauen lassen müssen.
Und das ist nicht nur der Buckingham-Palast gewesen, ne? Das ist 10-mal der Buckingham-Palast gewesen, oder?
Es ist völlig krankhaft. Also das ist, ich war 2-mal davor und es hat mir jedes Mal die Sprache verschlagen. Ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen.
Okay, beschreib ganz kurz trotzdem, einfach nur, dass wir einen kurzen Eindruck bekommen für die Dimension der Menschenverachtung eigentlich dem Volk gegenüber.
Das Volk hungerte, es fror, während er sich dieses Gebilde, es ist wirklich ein Geschwür innerhalb der Stadt, hat aufbauen lassen und so wahnhaft versucht hat, sein kleines Ego irgendwie größer aufzupumpen, dass er sogar die Gesetze der Statik versucht hat, außer Kraft zu setzen. Also es gibt Säle, die müssten eigentlich einstürzen, so groß wie sie sind. Und er hat alle Architekten gefeuert, die sagten, das kann man nicht umsetzen. Seine Antwort war, ich habe noch kein Dekret erlassen, das die Umsetzung verhindert. Und so von dieser Dimension war sein Wahn. So. Und er musste natürlich das Ganze irgendwie finanzieren. Und so kam es zustande, dass es dann doch ermöglicht wurde, dass Menschen ausreisen durften.
Ihr seid angekommen dort. Du warst 3 Jahre alt oder noch nicht 4, ne? Wahrscheinlich 3 oder 4.
Im März 87, im November 84 geboren.
Okay, dann warst du 3.
Schlecht in Mathe.
Also, dann warst du noch 3.
Ja.
Glaube ich. Schlechte Mathe?
Ich habe es extra nicht aufgeschrieben in dem Buch, weil ich natürlich aus der jetzigen Sicht eine Kindersicht beschreibe. Und ich möchte nicht, dass man von Anfang an weiß, er war 3 oder über 3, weil man dann natürlich so Referenzen hat aus seinem Umfeld, wie weit ist ein 3-Jähriger oder nicht. Und ich wollte nicht, dass man da diese Zahl hat, die sofort vor Augen führt, dass es gar nicht von einem Kind beschrieben sein kann.
Und du hast diese Geschichte in diesem Roman Vaterländer ja eben als Roman aufgeschrieben. Mhm. Da sind dann ein paar Freiheiten natürlich. Ja. Aber ich denke mal so, die Grundkoordinaten sind die.
Die sind authentisch und
aus dem echten Leben.
Genau. Na?
Hast du denn irgendeine Erinnerung noch an die Zeit, als ihr mit dem Zug gereist seid, als ihr angekommen seid? Ihr seid in Marl, in dieser Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Heute wird der Grimme-Preis dort verliehen.
Ja.
Was hast du von dieser ganz frühen Zeit mitbekommen? Denn eigentlich beginnt man ja erst mit 4 bewusst zu leben. Alles vor 4 ist im Prinzip verloren.
Ja.
Bei dir auch?
Es sind wahrscheinlich angeeignete Erinnerungen aus Erzählungen meiner Eltern, meiner Schwester. Und trotzdem habe ich so wie so ein Kaleidoskop an Sinneseindrücken aus dieser Zeit. Obwohl ich nicht sagen kann natürlich, ob ich sie durch meine Bucharbeit mir jetzt erfunden habe oder ob sie tatsächlich da waren. Weil mein Hauptberuf ist nun mal Schauspieler und mich in Situationen und Figuren hineinzuversetzen. Und deshalb habe ich es auch Roman genannt, einfach um aus der Entfernung einen größeren Überblick zu haben, aber auch mit Schwung eine größere Nähe entstehen lassen zu können.
Mhm.
Ich habe... Was ich deutlich vor Augen habe, ist das Gefühl im Herzen bei gewissen Situationen. Die Traurigkeit der Mutter, der Druck meines Vaters, durch die Arbeit uns ein besseres Leben zu ermöglichen.
Der als einziger erstmal arbeiten durfte, überhaupt nur.
Genau.
Ne, in einem Orchester, hat er eine Anstellung gefunden da.
Ich erinnere mich ganz deutlich an, das ist nur ein Gefühl, es war nie ausgesprochen oder eingefordert von meinen Eltern, aber dieser Drang, ein guter Junge zu sein, weil du natürlich siehst, wie deine Eltern leiden und du rechtfertigen möchtest durch dein Tun, Handeln und Denken, dass es sich gelohnt hat, dass sie ihre Familie und die Freunde und überhaupt alles
und das schon so klein.
Es spielt Wahnsinn. Enorm mit.
Ja.
Aber auch, was unterbewusst mitspielt, das ist mir erst jetzt klar geworden, wo ich es wirklich rational aufgeschrieben habe und wo ich gemerkt habe, wie mir der Boden wackelte, dadurch, dass ich endlich begreife, woher gewisse Unsicherheiten in meinem Seelenleben kommen. Mhm. Ich habe zweimal eine Vaterfigur verloren. Das erste Mal, als mein Vater selber geflohen ist.
Ja.
Dann habe ich dafür meinen Großvater als Vaterfigur gewonnen. Mhm. Dann sind wir gegangen. Ich habe meinen Großvater verloren. Wir kamen nach Deutschland, habe dafür einen neuen Vater gewonnen. Aber diese...
Den alten Vater halt wieder neu gewonnen.
Genau.
Ja.
Aber diese Unstetigkeit und einfach diese Verlustangst, die war so unterbewusst in mir eingegraben, was ich gar nicht wusste.
Das heißt, dadurch, dass du dieses Umfeld damals verlassen hast, auf einmal auch den Großvater oder die Großeltern nicht mehr gesehen hast, das hat dich geprägt im Prinzip bis heute, ohne dass du es wusstest.
Ja.
Und du hast von Unsicherheiten gesprochen. Was sind es für Unsicherheiten bei dir im Leben, für die du jetzt ein bisschen Erklärung hast sogar?
Es ist dieser, wie ich gerade meinte, rechtfertigen zu wollen, dass es sich gelohnt hat.
Auch heute noch?
Enorm.
Oh.
Auch als Schauspieler.
Ja.
Dieser Wunsch, an die Spitze zu kommen. Und da ist man ja wirklich ein Getriebener. Und nach jeder Rolle, die man gespielt hat, hat man Angst. Kommt eine nächste? Habe ich mich bewiesen? Habe ich mich empfohlen? War ich gut genug, um noch die nächstgrößere Rolle zu bekommen? Und das ist so ein Erfolgsdruck, wo ich mich immer gefragt habe, also gesund kann es nicht sein, aber wo kommt es eigentlich her? Und jetzt habe ich es vor Augen. Und das hilft mir sehr dabei, mich auch mal zu entspannen, dass ich wirklich einiges erreicht habe in meinem Leben, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es schaffe,
ja.
Es aber auch zu genießen und sich dessen bewusst zu sein und nicht immer nur weiter zu rennen und zu hoffen, dass das nächstgrößere kommt.
Die meisten von uns können ja gar nicht nachvollziehen, wie auch bekannte SchauspielerInnen in Deutschland wirklich kämpfen müssen. Da sind vielleicht manchmal zwei Rollen im Jahr. Das ist alles.
Da
kommt man auch ganz gut über die Runden.
Ja.
Das würden wir nie vermuten, weil schon eine andere Art von Präsenz eigentlich suggeriert wird. Bei dir läuft es aber wirklich gut, muss man sagen. Du bist in wirklich regelmäßig, in vielen Projekten bist du zu sehen. Also bei dir würde ich jetzt sagen, es läuft so richtig gut und das nächste Jahr ist definitiv gesichert mit Rollenangeboten.
Ich bin jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass ich weiß, was ich im Januar drehe. Und wir haben August.
Ja.
Nee, September haben wir.
Ja, wir haben September.
Oh
Gott. Wir haben schon September.
Ja, das ist das erste Mal so. Und das letzte habe ich im Februar gedreht. Also es ist nicht so, dass ich durchgehend am Set stehe.
Ja.
Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich gehöre zu den 2% SchauspielerInnen in Deutschland, die von dem Beruf leben können. Und das ist ein riesiger Luxus.
Aber ist es nicht erstaunlich? Man hat permanent das Gefühl, man sieht dich.
Ja, also durch die Verzögerung. Wann die Sachen rauskommen. Jetzt, also dieses Jahr ist wirklich absurd, was alles von mir rauskommt.
Ja,
da kam der Kafka-Film.
Genau.
Da kommt jetzt ein fantastischer ZDF-Film, der läuft auf dem Filmfest Hamburg.
Mhm.
Dadurch ist schon so ein Gefühl von einer riesigen Präsenz.
Ja.
Dann kommt der Roman raus und irgendwann Ende des Jahres noch der Heimweg von Fitzek, eine Verfilmung, die auf Amazon Prime kommt.
Mhm.
Also diese vier richtig fetten Dinger, die kommen, die suggerieren, dass ich sehr gut beschäftigt bin. Bin ich auch. Aber es gibt auch lange Durststrecken, wo man hofft, bitte lass irgendjemanden an mich denken jetzt.
Was machst du in diesen Strecken dann?
Ich meine, Bücher.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du Vater geworden bist vor einiger Zeit?
Ja.
Schön. Wie lange ist es jetzt her?
Das ist über 2 Monate, unter 5 Monate her. So.
Du siehst relativ ausgeschlafen aus dafür, muss ich sagen.
Ich schlafe mehr als vorher, danke schön.
Ich dachte, du sagst jetzt, ich schlafe mehr als meine Frau.
Das definitiv, ja. Aber nee, ich war früher so eine Nachteule.
Ach,
und habe nachts geschrieben, Musik gemacht und die Kreativität kam immer nachts. Jetzt braucht man eine gewisse Ordnung, um...
Ja, fällt dir das schwer, die Ordnung reinzubringen? Ich meine, es gibt keine Alternative.
Es fiel mir schwer, aber diese Stabilität... Und dass das Kartenhaus nicht die ganze Zeit wackelt, das ist schon auch schön.
Und wie hast du diese Phasen dann verbracht? Also in denen jetzt erstmal kein festes Rollenangebot bestätigt war zumindest. Mhm. Alles ist immer in der Schwebe, ne? Und kann ja auch schnell wieder nicht klappen mal. Oder wie hast du die Zeit verbracht?
Ich brauchte immer einen künstlerischen Output. Egal welcher Art. Ob es Fotografieren ist, ob es Musik komponieren.
Stimmt, du fotografierst gerne.
Ja.
Mhm, und viel.
Ja. Mhm. Und das mit der Musik machen, das ist mir als Sprache geblieben. Obwohl ich mit der Geige aufgehört habe, dann später. Also ich habe mit 4 Jahren mit Geige angefangen.
Ja.
War auch sehr, sehr gut, aber es war einfach nicht meins. Sodass ich mit 18 dann schweren Herzens meinen Vater und meine Mutter erstmal enttäuschen musste. Und entschieden habe, dass das nicht mein Weg ist.
Das sind 14 Jahre Geige spielen, was gar nicht dein innerster Berufswunsch war. Es war eine gewisse Logik innerhalb der Familie, weil alle Geige gespielt haben. Es war aber nicht deins, wie du gesagt hast. Jetzt weißt du, wo deine Unsicherheiten von heute herkommen.
Ja, aber es ist nicht nur negativ, weil A, wachsen ganz viele Synapsen im Kopf zusammen, die unter normalen Umständen, wenn man nach der Schule sich vor die Glotze wirft, nicht unbedingt zusammenwachsen. Disziplin lernt man. Man lernt, einem Ziel so lange entgegenzuarbeiten, bis man es tatsächlich erreicht und nicht irgendwann aufgibt. Und ja, also hinschmeißen war nie eine Option. Und neben all dem Negativen und ja, der Nerven, die es mir gespannt hat, jeden Tag üben zu müssen, hat es auch sehr, sehr viele gute Seiten.
Ja.
Deshalb, also vielleicht nicht so, dass man zu den Besten gehören müsste, aber ich kann es sehr empfehlen, seinen Kindern Musik oder ein Instrument näher zu bringen.
Und es war ja nach dem Geigeüben, wie ich auch im Buch gelesen habe, Zeit für Fußballspielen.
Ja.
Also das gab es ja auch. Mhm. Du hast ja auch gekickt, wenn du bei der Probe mit dabei warst. Deine Eltern haben dort in Mahl ja eine Probe gehabt in diesem Konzerthaus, das Mahl hat. Ich war ganz überrascht. Die haben mal ein eigenes Orchester gehabt mit Musikern, die aus Geflüchteten.
Das war die Philharmonie Ungarica.
Ne, Philharmonie Ungarica. Waren das alles Ungarischstämmige? Ja, es waren noch ein paar andere, gell? Aber deine Mutter als Rumänin durfte da erstmal nicht rein.
Sie durfte als Aushilfe mitspielen.
Immer nur als Aushilfe. Also immer nur als Aushilfe.
Ja,
ne?
Genau. Aber das war wirklich ein weltberühmtes Orchester. Die haben als erstes Orchester überhaupt unter Dorati alle Haydn-Symphonien aufgenommen. Und dafür gab es sogar Grammys.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Dieses Orchester, das aus geflüchteten Musikern bestand, in Mahl angesiedelt. War das der Grund, warum dein Vater nach Mahl ist?
Ja.
Weil es dort dieses Orchester gab? Genau. Hat er relativ schnell erfahren, ne?
Ja, man wusste es, dass es dieses Orchester gibt und dass man da eine Chance hat, zumindest Probespiel zu spielen und dann hoffentlich auch aufgenommen zu werden.
Und deine Mutter, die nie so viel Musik machen durfte in diesen ersten Jahren dann, wie sie gern wollte, weil sie immer nur Aushilfe sein konnte, hat dann aber eben auch zusammen mit Vater, beide waren geprobt, du warst mit dabei in einem großen Saal, ihr habt Fußball gespielt.
Ja.
Und dann gibt es wirklich diese eine wunderbare Geschichte, von der ich hoffe, dass sie echt ist. Ist sie echt oder ist sie erfunden?
Es steht da, es muss echt sein.
Nein, das ist ein Roman, das muss nicht echt sein.
Daniel Hope habe ich vor kurzem kennengelernt.
Ja.
Was mich sehr freut, und wir werden auch zusammen ein Konzert haben. Daniel war ein Herzensschüler von Menuhin.
Ja, einer der ganz großen Musiker, Dirigenten, auch Geigenspieler, ne, Yehudi Menuhin. Mittlerweile lebt er schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber er ist einer der ganz, ganz Großen gewesen.
Und Daniel hatte nichts an dieser Szene auszusetzen.
Also, ich verstehe Sie so. Im Buch wird einfach geschildert, wie das Orchester plötzlich auf den Dirigenten wartet, weil er kurz mal auf Toilette gegangen ist und er kommt und kommt nicht wieder. Und dann sucht ihn einer und er spielt mit euch Kindern.
Ja.
Wobei die Tochter des Cellisten, glaube ich, extrem gute Fußballerin auch war.
Ja. Freut mich, dass dir die Szene gefällt.
Ja, ich finde die sehr schön. Ich habe hier Yehudi Menuhin einmal beim Schleswig-Holstein Musikfestival bei einer Probe erlebt. Also in so einem Kuhstall, wo sie geprobt haben. Und es war so ganz schön, weil der kam mit so einer kleinen Umhängetasche, kam er so leicht gebückt und mit so einer Umhängetasche, wo vielleicht so ein Butterbrot drin ist, kam er und legte die Tasche ab. Und das fanden wir für einen Musiker von Weltrang so bemerkenswert geerdet. Das war irgendwie toll.
Absolut. Und das vermittelt hoffentlich auch die Geschichte, dass alle fragen, warum er nicht wieder da zur Probe gekommen ist. Und er antwortet daraufhin, verzeihen Sie, es macht mir mehr Freude, mich mit Menschen zu umgeben, die das Spiel noch nicht verlernt haben.
Stimmt.
Und das ist auch einer der Aspekte, die ich über die Jahre gelernt habe, Kunst mit nur Ernsthaftigkeit auszuüben, strahlt nicht. Also diese kindische Freude und auch die Neugier, die muss man sich ein Leben lang behalten. Und die hat man am Anfang, dann geht sie kaputt durch Handwerk und Können und was auch immer. Aber man muss sich irgendwann trauen, diesen Horizont wieder aufzumachen zu der eigenen Kindheit.
Sag mal, wie geht es deinen Eltern denn heute? Wie geht es Bela und wird sie Rodica ausgesprochen? Oder? Also ich war mir nicht sicher.
Je nachdem, wie bei mir gibt es auch da verschiedene
und
Varianten.
Und zwar, wie ist die andere Variante?
Rodica ist auf Rumänisch.
Ja,
Rodica. Und Rodica ist hier etabliert.
Beide noch als Orchestermusiker tätig?
Nein, sie sind in Rente.
Beide in Rente mittlerweile. Okay, gut.
Aber glücklich und erfüllt. Und ja, absolut überglückliche Großeltern.
Erinnere ich mich richtig, dass beide auch bei deinem ganz großen Filmdurchbruch Ludwig II. Dabei waren am Set?
Sie waren als Komparsen.
Das meine ich doch.
Bei der Szene, wo das Finale von Tristan und Isolde gedreht wird, da waren sie im Publikum. Und ja, das war mir ganz wichtig, dass sie da sind. Das Problem war nur, meine Eltern tragen beide Brille. Und sie haben von dem ganzen Drehtag nichts mitbekommen, weil du als Komparse keine Brille aufhaben darfst, weil man sieht die Abdrücke.
Ach so, ich dachte, es gab noch keine Brillen zur Zeit vom Kini.
Die hatten keine historischen Brillen in der Stärke, die meine Eltern hätten haben müssen. Und sie durften die Brille nicht aufhaben, weil man halt die Abdrücke in der Nahaufnahme gesehen hätte. Und sie haben ja mit den Ohren den ganzen Tag erlebt, aber leider haben sie erst bei der Premiere gesehen, was sie da eigentlich gedreht haben.
War es trotzdem ein schöner Tag für Sie oder einfach nur anstrengend?
Wir waren danach auch feiern, ja.
Du erzählst ja eure Familiengeschichte durch verschiedene Augen, auch eben durch die Augen deines Großvaters, der sehr viel aufgeschrieben hat von einer Zeit in Rumänien, in der Diktatur, als ihm übel mitgespielt wurde, als er schikaniert wurde, auch eingesperrt wurde. Was war eigentlich der offizielle Grund, warum er eingesperrt wurde?
Er hat sich mit einem alten Schulkameraden getroffen, der in der Zwischenzeit zum Kopf einer regierungskritischen Organisation geworden war. Und sie, also die Securitate, hatte gehofft, über meinen Großvater an ihn ranzukommen. Was irgendwann nicht mehr nötig war, weil er bei einer Aktion der Securitate erschossen wurde. Und mein Großvater war, wie soll ich sagen, so ein Bauernopfer einer riesigen Intrige zu der Zeit und hat 2 Jahre im Gefängnis verbracht, absolut unschuldig. Dann später auch im Steinbruch, im Arbeitslager und hat ein Leben lang nicht darüber sprechen können.
Habt ihr etwas geahnt? Also man wusste ja, dass er 2 Jahre weg war. Man wusste ja auch, dass er eingesperrt war.
Das war alles vor der Geburt meiner Mutter.
Sogar vor der Geburt deiner Mutter. Okay, stimmt.
Und deshalb, meine Eltern wussten sicherlich davon, da er später, als wir klein waren und in der Küche mal geraucht wurde, während wir schliefen und getrunken wurde. Alkohol ist auch ein Riesenthema in der ganzen rumänischen Geschichte, bei all der Verdrängung, die da stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Da hat er ihnen davon erzählt und es gibt auch eine Videoaufnahme, da müssen wir auch später drüber sprechen. Mein Vater hat eine Leidenschaft für seine Videokamera, er hält alles fest. So, und da gibt es eine Aufnahme, wie mein Großvater erklärt, versucht zu erklären, was da passiert ist. Aber ihm bricht andauernd die Stimme weg. Was er aber geschafft hat, ist, die ganze Geschichte rückblickend aufzuschreiben, was ihm da widerfahren ist. Und das hat er uns Enkelkindern vererbt. Und das habe ich zum ersten Mal gelesen, als ich den ersten Gedanken hatte, dieses Buch zu schreiben. Da wusste ich, das muss das Herzstück werden, die Memoiren meines Großvaters. Und drumherum baue ich die beiden anderen Generationen und versuche, so einen Kreis zu schließen.
Woher wusstet ihr, dass er das hinterlassen hat? Denn er hat es ja nicht gesagt zu Lebzeiten.
Meine Mutter hat ihm, als wir das erste Mal nach Ceausescus Tod zurück nach Rumänien reisen durften, hat sie ihm einen Kalender geschenkt. Mit der Gravur 1990. Und da es schon Sommer 1990 war, als wir da waren, hat mein Großvater diesen Kalender benutzt, um seine Geschichte aufzuschreiben. Also von der ersten bis zur letzten Seite des Kalenders ist seine Geschichte. Und wir wussten das nicht bis zu seinem Tode tatsächlich. In seinem letzten Moment des Lebens hat er auf den Kleiderschrank gezeigt und keiner wusste, warum. Und nach der Beerdigung saßen wir da zusammen und haben gesucht, was er gemeint haben könnte, bis dieser Kalender uns entgegenfiel.
Wer hat ihn entdeckt?
Wir waren komplett alle zusammen.
Alle zusammen.
Alle bis auf er.
Eine ungarisch rumänische Familie. Das war auch das Kuriose. Ich glaube, es waren ja die Eltern auch deines Vaters, die Eltern von Béla, die geheiratet haben. Habe ich das richtig verstanden, dass der Mann erkannte die Sprache der Mutter nicht? Also die kam aus Ungarn, er als Rumäne, die konnten sich eigentlich gar nicht verständigen.
Nein.
Anfangs. Und haben aber trotzdem geheiratet.
Das ist das Geheimnis einer langen und glücklichen Ehe, ja.
Ja, gut.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Über Bande wurde über die Kinder kommuniziert. Ja, aber es steht auch symbolisch für das gesamte Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen in Rumänien. Ja. Es gibt kein Zusammenkommen. Es ist auch heute noch schwer. Bis heute.
Wer kommt da alles zusammen? Ich bin da gar nicht so vertraut natürlich mit der russischen Gesellschaft. Aber was spielt da rein? Also ich weiß, Ungarn und Rumänien, die sind...
Der rumänische meinst du?
Ja, der rumänische, genau.
Entschuldigung. Ja, es ist hauptsächlich in meiner Heimatstadt, in Târgu Mureș, in Neumarkt, ist jetzt keine große deutsche Minderheit. Das ist relativ klein. Ich bin nicht, also ich habe die Zahlen jetzt nicht so parat, aber hauptsächlich teilt es sich auf fast zur Hälfte zwischen Rumänien und Ungarn in meiner Heimatstadt. Dann gibt es die deutsche Minderheit in den deutschsprachigen Gebieten noch. Mhm. Es kommt einiges zusammen. Und über die Jahrzehnte, nicht sogar Jahrhunderte, gab es immer Unterdrückung durch die jeweilige Seite, die gerade an der Macht war. Und Unaufgearbeitetes und Wut und Unverständnis, so dass man bis heute, das oft vorkommt, dass man vorgibt, die andere Sprache weder zu verstehen noch zu sprechen, auch wenn man es kann. Und das ist bis heute die Situation.
Deine Oma Momo konnte einen Satz auf Deutsch.
Ja.
Habe ich gelesen. Komm, meine Liebe, komm mit mir.
Komm, meine Liebe, komm mit mir.
Das ist der einzige Satz, den sie konnte.
Ja.
Und hat sie erzählt, warum, woher sie den kannte?
Es kommt daher, sie war als junge, sehr, sehr hübsche Frau im Landhaus ihrer Eltern, wo sie mit 11 oder 12 Geschwistern gelebt hat. Also, naja, die Deutschen waren gerade da. Das war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und sie mussten fliehen vor den Russen. Und einer dieser deutschen Soldaten hat sich so in meine Großmutter verliebt, dass er, während er auf dem Weg weg war, über die Felder gerannt ist, in deren Gräben sie sich verstecken musste vor ihm und einfach geschrien hat, komm meine Liebe, komm mit mir.
Ja.
Das ist die Geschichte.
Wenn sie diese Geschichte erzählt hat, wie hat sie die erzählt? Hat sie die mit Wehmut erzählt? Hat sie die mit einem Lächeln erzählt oder eher mit einem bitteren, traurigen Unterton?
Ihre Augen lächelten eigentlich immer. So, wenn ich mich zurückerinnere.
Da fragt man sich auch, wie können Augen lächeln? Können Augen alleine lächeln?
Aber natürlich, wenn Leben in den Augen ist, dann... Ja. Und es war definitiv Leben in ihren Augen.
Mhm.
Ja. Sie hat später Alzheimer bekommen, was mir deutlich vor Augen geführt hat, was es bedeutet, wenn die Augen nicht mehr lächeln.
Mhm.
Und auch wenn sie später sich kurz erinnerte, dass sie mich oder den Rest der Familie doch kannte und nicht Angst haben musste vor uns, dann kam für kurze Zeit das Lächeln zurück, auch wenn sie meinte, dass wir irgendwie in die Türkei gegangen sind und nicht nach Deutschland oder so. Aber das ist ja egal, solange die Augen lächelten.
Dieser Satz war dann bestimmt einer der Sätze, den sie bis zum Schluss noch behalten hat, oder? Weil er aus einer Zeit stammt, an die sie sich dann noch erinnert hat, weil sie eben im Langzeitgedächtnis war, lang genug zurücklag, oder?
Ja, wie auch bei meiner anderen Großmutter. Ein deutscher Satz, ein Gedicht, dass sie auswendig lernen musste in der Schule. Ich weiß nicht mehr welche. Aber das ist total faszinierend. Das war bis zum Schluss, konnte sie den so nachts aufsagen.
Die Geschichten aus der Jugendzeit, aus den frühen Jahren, die sind halt alle noch da.
Ja?
Ne? Oh, welches Gedicht das wohl war? Das ist ja interessant.
Fällt mir gleich bestimmt ein.
Okay, vielleicht fällt es dir auch gleich ein. Ihr hattet auf jeden Fall glücklicherweise die Möglichkeit, nach Rumänien die Familie wieder zu besuchen, nachdem Ceausescu gestürzt war. Glücklicherweise, das war ja nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt, ihr übergesiedelt seid und dein Vater natürlich 2 Jahre vorher geflüchtet war. Ihr seid dann nach Rumänien zurückgekehrt. Das heißt aber nicht, dass von heute auf morgen plötzlich alles schön ist. Und im Gegenteil, ihr wurdet schikaniert als Rückkehrende. Du deutest es im Buch an oder schreibst es auch ganz deutlich im Buch. Viele kleine Schikanen, wie zum Beispiel, was ist dir noch in Erinnerung? Denn das sind so die Jahre, wo du auch bewusst dann schon ein bisschen was mitbekommen hast.
Also natürlich immer an der Grenze. Das ist, wenn du das Gebiet, in das du geflohen bist, verlässt und als Vaterlandsverräter zurückkehrst. Da wurde schon genauer geschaut, was man so einführt in das Land. Und ich erinnere mich ganz genau, dass es wirklich Praxis war, Geldscheine im Reisepass zu verstecken, einfach damit man schneller da durchkommt und nicht das ganze Gepäck ausladen muss oder sowas.
Ja.
Aber das ist jetzt nur das beim ersten Kontakt, was viel unterschwelliger war und was auch selten ausgesprochen wurde, da kommen wir wieder zum Alkohol, ist das, was eine Flucht für Konsequenzen für die Zurückgebliebenen auch hat. Beispielsweise haben viele ihren Arbeitsplatz verloren, weil mein Vater geflohen ist. Und da wird man natürlich, ja, das muss man erstmal verdauen.
Auch in der Nachbarschaft gilt man als Verräter, ne?
Da ist, ja.
Nicht alle haben Verständnis dafür, auch wenn es ihnen selber schlecht geht.
Die meisten waren flammende Parteimitglieder und was auch immer. Das ist
sogar das.
Ja.
Ich habe ja nur gedacht, als ich das gelesen habe, die Art und Weise, wie dein Vater eben geflohen ist, ich habe dann kurz immer gedacht, kann das gut gehen? Hm? Also wir wissen ja, dass es offensichtlich dann gut gegangen ist. Aber wie riskant war das für alle? Denn wenn man seinen Job verliert, dann wird man anderen Schikanen ausgesetzt. Deine Mutter verliert ihren Job im Orchester dort. Dann würde man das schon fast als egozentrisch bezeichnen, diesen Akt der Flucht, von dem deine Mutter nichts wusste.
Aber da sieht man auch, wie groß die Verzweiflung war, für die Zukunft der Familie dort keine Zukunft zu sehen.
Ja.
Also das kann man sich gar nicht vor Augen führen. Und es ist noch nicht mal Kriegsgebiet. Also wir, die wir heute versuchen zu begreifen, wie soll ich sagen, empathielose Zeit, ne? Also es ist, Kriegsgebiet ist gerade noch so okay, wenn Leute kommen. Aber wenn man sich mal bewusst macht, wir als Gesellschaft, es hat in Anführungszeichen nur so etwas wie eine Pandemie gebraucht, um die gesamte Gesellschaft therapiebedürftig zu machen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass du unter einem Diktator lebst, wo, wenn du nicht auf Parteilinie bist, ganz schnell in einer der zahllos überfüllten Psychiatrien landest, wo dir Psychopharmaka irgendwie intravenös verabreicht werden und du dann massenweise als Leichnam den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wirst, das kann man sich einfach nicht vorstellen.
Mhm.
Und dass man da seinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen möchte, ist für mich einfach das Edelste und das Selbstverständlichste auch, was man wollen können kann.
Es hätte aber auch nach hinten losgehen können und,
absolut,
und das Leben deiner Mutter, der Großeltern zur Hölle machen können, oder?
Ja.
Also man hätte auch damit rechnen können, dass deine Mutter einfach als Mitwisserin einfach ins Gefängnis geworfen wird, oder?
Absolut. Jeder ist davon ausgegangen, dass meine Mutter definitiv wissen musste, dass mein Vater diesen Schritt geht. Und er...
Aber sie wusste es nicht.
Sie wusste es nicht. Er hat einmal gefragt, ein paar Jahre vor seiner eigentlichen Flucht. Und das hat etwas in meiner Mutter ausgelöst, was ihm klar gemacht hat, ich kann sie damit nicht konfrontieren.
Okay.
Und das ist ja auch eine Form von Schutz, wenn du auch... Die hatten Methoden einfach, um rauszukriegen, wenn man etwas musste.
Mhm.
Durch Druck. Beispiele gibt es ja genug, was für Handwerke und Möglichkeiten die hatten. Sie wusste es nicht. Und das war dieser Druck, der auf den Schultern meines Vaters lag. Einfach. Und das finde ich interessant, dass du sagst, das ist egozentrisch, hast du es genannt?
Na, ich sage, es hätte sein können, wenn es nicht gut ausgegangen wäre. Ich habe gedacht, kann man das einer Familie zumuten? Und es ist ja wirklich die engste Familie. Es ist die Ehefrau. Also der Staat hat ihn voll in der Hand.
Absolut.
Ja, also und deswegen habe ich gedacht, um Gottes Willen, alleine diesen Schritt zu gehen, ohne es abgesprochen zu haben mit der Ehefrau. Ist ja alles gut, wenn sie es weiß, wenn sie die Entscheidung mitgetragen hat. Hat sie aber nicht. Er ist plötzlich weggeblieben.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, nach dem, was ich gelesen habe im Buch, sie war nicht böse auf ihn.
Ja.
Oder war sie es ein bisschen? Also sie kam sehr milde und fast verständnisvoll rüber.
Es gibt diese Zerrissenheit in ihrem Herzen, wo sie sagt, egal wie ich mich entscheide, mein Herz ist gebrochen. Ich verliere entweder die Familie oder den Ehemann und den Vater meiner Kinder. Und das ist aber, ja, es ist ganz, ganz schwer darüber zu reden, weil das natürlich so viele Facetten hat. Und natürlich kann man das auch als übergriffiges Verhalten von meinem Vater sehen. Und ich kann nur aus der Sicht jetzt sprechen, dass es gut ausgegangen ist.
Ja.
Aber ich würde niemals in seinen Schuhen stecken wollen, zu dem Zeitpunkt, wo er diese Entscheidung getroffen hat. Ich bin zutiefst dankbar, dass er es getan hat. Und ich sitze jetzt hier.
Und dann kommt ja der nächste Akt, der ganz bewusste Akt, den wir heutzutage millionenfach erleben, diese Entscheidung auszureisen. Ihr durftet nachreisen, zwei Kinder mit der Mutter. Die Großeltern müssen zurückgelassen werden, mit der Befürchtung, sie nie wiederzusehen im Leben. Kein Mensch konnte wissen, dass ein paar Jahre später oder schon ein Jahr später, glaube ich, ein Jahr später dann dieses Regime zusammenbricht und eine Einreise wieder möglich war. Das konnte man nicht wissen. Wir wissen es heute von geflüchteten Menschen, die verlassen ihre Heimat.
Du weißt nicht, wen du wiedersiehst.
Und sie wissen nicht, ob sie jemals ihre Großeltern, ihre eigenen Eltern wiedersehen werden. Wir haben es erlebt. Oft haben sie die auch nie wieder gesehen. Das ist die Regel sogar. Alleine das bricht einem fast das Herz. Und wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie brutal das eigentlich ist für denjenigen, auch der geht.
Wahnsinn, absolut, oder? Absolut, ja. Das ist das, was ich versucht habe, auf den letzten Seiten zu vermitteln. Ja. Meine Mutter wusste einfach nicht, ob sie jemals wieder die Kaffeemühle hört aus der Küche, wenn die eigene Mama für einen schönen guten Morgen den Kaffee zubereitet. Ist jetzt gemaltes Bild und so, aber es sind ganz viele Momente, die wegfallen. Das sind dann amputierte, nie wieder aufgefrischte Erinnerungen, die da verloren gehen.
Du siehst, das Lustige ist, die Kaffeemühle ist eine ganz kleine Erinnerung. Und ich muss natürlich sofort denken an Kafka, dein Film, den du ja jetzt im März hattest du den draußen.
Ja.
Die Herrlichkeit des Lebens, da hast du Franz Kafka gespielt. Und da gibt es natürlich dieses eine große Zitat. Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist.
Ja.
Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren.
Ja.
Diese Kaffeemühle und der Klang der Kaffeemühle, der für so viel steht, ist genau so ein Augenblick, ne?
Ja.
Das ist lustig. Absolut. Ja, der Kafka. Ich habe mich ja immer schwer getan mit Kafka mein Leben lang.
Ich auch.
Wie du auch? Okay.
Ja,
ich habe dann immer versucht zu lesen, das Schloss und die Verwandlung und denke mir immer nur, wozu die ganze Aufregung? Das hast du also auch zunächst mal gedacht. Du hast dich natürlich mehr mit ihm beschäftigt, als dir diese Rolle.
Ja, aber zum Glück erst jetzt richtig, ne? Weil sein Schatten und seine Gravitation, die machen einem ja Angst, wenn man so für gewöhnlich Kafka zum ersten Mal im Leben begegnet und das ist in der Schule.
Ja, ja.
Und da war das wirklich so für mich gar kein Thema.
Das ist alles so merkwürdig.
Ja, aber was ich jetzt entdeckt habe, ist sein Humor. Und wenn man sich traut, in seine Texte auch Humor herauszulesen, gewinnt es völlig eine Dimension dazu, die man nie darin erwartet hätte.
Was ist ein Beispiel für Kafka-Humor?
Ich habe jetzt kein direktes Beispiel vor Augen, aber so Formulierungen, die man, wie soll ich beschreiben, wir haben eine sehr verkopfte Art zu interpretieren, wenn ich das jetzt als Deutschgewordener so auch von uns behaupten darf.
Ja, das würde ich aber so sagen. Ich glaube, das deutsche Theater lebt auch davon heute noch ganz gut.
Das ist jetzt nicht für Leichtigkeit bekannt.
Herangehensweise.
Und wenn man sich traut, eine Ironie oder ein Augenzwinkern hineinzulesen, wird das Ganze nicht mehr so tonnenschwer, sondern vielleicht auch tänzerisch leicht. Und viele, viele Geschichten kann man so auch ein bisschen umverstehen von Kafka.
Es ging ihm ja nicht gut. Er war ja dauerkrank und hatte ja Tuberkulose und dann in der Kur an der Ostsee und hat dann ja Dora Diamant kennengelernt. Eigentlich war es ja schon zu spät, aber das ist eben die ikonische Liebesgeschichte, die ihr ja auch erzählt in diesem Film. Er hatte Depressionen, er war körperlich gebrechlich ohne Ende und trotzdem aber humorvoll.
Ja.
Wo kam das denn wohl her bei ihm?
Ich denke, durch eine schmerzhafte Reflexion über das Leben an sich. Und gerade dadurch, dass er die Tiefen kannte, konnte er umso mehr die Helligkeiten erkennen und auch schätzen. Es ist nur eine Vermutung, ne? Und es ist wahrscheinlich völlig verklärt, wie wir ihn in diesem Film darstellen. Es ist aber trotzdem ein Versuch, diese deprimierende Verromantisierung wieder rückgängig zu machen, die, keine Ahnung, wie sie entstanden ist, aber ich denke, Kafka ist mehr als bloßes Schwarz.
Er hatte ja angeordnet, dass alles verbrannt werden sollte, was er geschrieben hat. Aber sein Kumpel Max Brod,
der gute Freund, hat sich
einfach nicht daran gehalten. War das in Ordnung, ist die Frage. War der Wille nicht eindeutig?
Der Wille war absolut eindeutig. Aber Depression ist eine Krankheit. Und jemand, der eine Depression hat, ist vermutlich nicht er selbst. Mhm. Und ich versuche auch als Künstler, mich mit dem Argument über diesen Vertrauensbruch hinwegzutrösten, dass Max Brod Kafka zu dem Zeitpunkt besser kannte als Kafka sich selbst. Und hätte er möglicherweise gewusst, was seine Werke auslösen in einem Menschen, hätte er sich vielleicht nochmal überlegt. Ob okay. Aber ich weiß es nicht.
Das ist heutzutage so ein ganz brutaler Satz, bei dem man echt aufpassen muss. Ich kenne dich besser als du dich selbst.
Ja.
Ja, was wahnsinnig Übergriffiges.
Absolut.
Man darf das heute gar nicht sagen, auch wenn es vielleicht ja manchmal sogar stimmt. Und in dem Fall war es ja Glück.
Habe ich mich gerade in die Nesseln gesetzt?
Warum?
Ach so.
Nein, überhaupt gar nicht. Nee, wieso? Max Brod hat es doch gesagt, nicht du.
Ja, aber ich habe es gerade in Worte gefasst.
Ah ja, gut, ja.
Aber ich wurde natürlich oft gefragt, wie ich das denn finde mit Max Brod und so weiter.
Ja. Eigentlich ist es egal, wie wir es finden. Er hat es gemacht. Und man ist ja sehr dankbar, dass er es gemacht hat.
Ja.
Die Frage ist, wie würden wir heute handeln, wenn uns jemand ein Manuskript an die Hand geben würde und sagt, verbrenn sie bitte danach. Und du denkst, es ist das Größte, was jemals geschrieben wurde. Was würdest du machen?
Ich kann es nicht beantworten. Ich bin froh, dass ich nicht in der Total. Situation bin.
Welche Kafka-Geschichte ist die schönste Einstiegsgeschichte für Kafka? Für Leute, die sich jetzt auch ein bisschen interessieren. Und ich mache nochmal einen neuen Versuch.
Ich finde die schon sehr charmant, mit der wir einsteigen. Die kleine Fabel von der Maus, mit der wir in den Film einsteigen. Aber die Geschichte, die mir Kafka am nächsten gebracht hat, war tatsächlich der Brief an den Vater. Okay. Weil er dadurch, ohne es zu wissen, völlig unbewusst eine Psychoanalyse niedergeschrieben hat über seinen gesamten Charakter. Mhm. Und das erzählt so unendlich viel über ihn selbst. Und wie reflektiert er war, um das zu wissen.
Mhm. Oh Gott, der Vater, der so groß war, dass Kafka sich wirklich so klein gefühlt hat wie ne? Das Ungeziefer, als dass er morgens dann aufwacht. Okay, als welches Tier würdest du aufwachen wollen, wenn dir dieses Schicksal widerführe? Als welches Tier?
Ich hatte mal eine fantastische Begegnung mit einem Windhund in der U-Bahn.
Oh, ein Windhund. Diese schlanken.
Ja.
Ja, wo auch gar nichts Wuscheliges, Niedliches.
Doch, es gibt welche, die haben richtig lange Haare. Also
wirklich?
Dieser Hund, ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gab oder ob ich ihn eingebildet habe. Der hatte auch meine Frisur, sogar den Scheitel, den ich habe, auf der rechten Seite. Ah. Das war wirklich erschreckend. Der war am anderen Ende der U-Bahn, also des Wagens.
Auf der Blase, ja. Und
kam mit seinem Herrchen rüber und setzte sich vor mich hin und wir haben uns ganz prächtig mit Blicken unterhalten. Ich glaube, 2 U-Bahn-Stationen. Also da hätte ich gern getauscht in dem Moment, um zu sehen, was in seinem Kopf so
Welche vorgeht. Strecke war das?
Das war damals französische Straße noch Richtung Kochstraße.
Okay. Wie oft bist du diese Strecke gefahren und hast noch Ausschau gehalten nach diesem Hund?
Sehr, sehr oft.
Witzig, ne? Ja. Aber nie wieder gesehen?
Nee. Ich bin dann kurz später auch weggezogen von da.
Okay.
Ja.
Ach, wie lustig.
Leider.
Okay, als Windhund. Nicht als Katze, denn ich glaube, du hast eine Katze auch.
Ja, aber die Katze war ein Kompromiss. Ich bin wirklich ein Hundetyp.
Ah nein.
Ja.
Ja. Aber für einen Hund bist du zu oft weg.
Ja.
Und deine Frau, die Alice, ist ja auch Schauspielerin, ist ja auch dauernd weg.
Ja.
Jetzt, wo ihr ein Kind habt zusammen, jetzt könnte man auch den Hund wieder in Erwägung ziehen.
Man muss es nicht übertreiben mit der Verantwortung. Also das ist... Das genügt momentan.
Der Mann, der den Max Brod ja gespielt hat, Das ist ja Manuel Rubey, der österreichische Schauspieler.
Ich liebe
ihn. Der Schauspieler. Ich fragte ihn vorhin noch, du hast ja mit Sabine zusammengedreht. Ja. Ja. Gibt es irgendeine schöne Erinnerung?
Oh Gott.
Er hat mir nur eine ganz kurze Sprachnachricht geteilt. Wollen wir uns sie zusammen nochmal anhören?
Grüß dich. Ich bin am Drehen, deswegen kann ich nur kurz, deswegen geht auch nicht telefonieren. Ja, der Sabine ist für mich die deutsche Antwort auf David Bowie. Das ist so die gleiche Energie. Und das sage ich nicht einfach so daher, weil ich finde David Bowie, wie du weißt, den Gottesbeweis, falls es einen braucht. Nein, es gibt keinen Gott, aber es gibt David Bowie. Und dann war er auch noch so durch und durch ein wahnsinnig feiner Kerl. Das sagt man, ist auch so leicht, in dem Fall stimmt's aber. Und ich habe mich immer so hingesetzt, dass ich ihn anschauen konnte, weil er so schön ist. Das fällt mir ein. Lass ihn lieb grüßen. Und dich grüße ich auch herzlich.
Wie süß.
Manuel Rübey, einer, der wirklich Menschen liebt. Ich habe nie jemanden getroffen, der so herzlich von anderen Menschen spricht wie Manuel Rübey.
Absolut. Also, ich habe mich so gefreut, dass ich endlich die Chance kriege, mit ihm zusammen in einem Raum zu sein. Also wir hatten schon andere Filmproduktionen. Da hatten wir leider keine Szenen zusammen und wir sind uns auch nicht über den Weg gelaufen. Aber ich bewundere ihn seit Jahren. Und ich finde, er strahlt das aus, was ich an Menschen wirklich liebe und was so einladend ist. Und das kann ich nur zurückgeben, als wir in einem Raum waren. Ich wollte ihn die ganze Zeit nur anschauen, weil es wie ihn anzuschauen ist, wie Süßigkeiten essen, ohne Karies zu bekommen. Das ist ein Geschenk.
Ihr seid aber auch witzigerweise beide so extrem schöne Männer, muss man sagen. Also man hört es ja, ich sage ja nur, was man auch immer so hört. Also, aber es ist witzig, das gilt sowohl für Manuel als auch für dich. Insofern auch eine irre Kombination eigentlich für diesen Dreh.
War sehr
super. Es gab ja noch eine Geschichte, um nochmal wieder zurückzukommen hier zu Vaterländer. Eine Geschichte von der Hochzeit deiner beiden Eltern. Also beiden Eltern, deiner Eltern. Die Männer mussten ja damals immer in die Wehrpflicht und Kriegsdienst machen. Und die Mütter mussten aber zumindest, also die Frauen mussten zumindest so einen Militärkurs absolvieren. Ja. Und sie hatte Militärkurs direkt vor dem Hochzeitstag.
Ja.
Und wurde da aber auch nochmal so richtig schikaniert. Warum eigentlich, frage ich mich jetzt gerade. Also sie drohte eigentlich, ihre eigene Hochzeit zu verpassen.
Ja. Und? Dienst fürs Vaterland steht nochmal an erster Stelle.
Aber alle anderen durften schon nach Hause und quasi ins Wochenende.
War im Jahr vorher, hatte sie sich den Blindern entfernen lassen, um diesen Kurs nicht machen zu müssen, weil sie so verliebt war, dass sie schnell zu meinem Vater wollte. Und das hat sich dann gerecht. Leider direkt vor der Hochzeit wurde sie dann länger da behalten, während die anderen Kameradinnen schon weggeschickt wurden, musste sie noch das Wache halten simulieren.
Das war die Geschichte.
Ja, genau.
Wache halten simulieren, auf niederträchtigste Art und Weise.
Ja, und der Ausbilder, der wurde aus dem Ruhestand zurückgeholt, weil zu dem Zeitpunkt alle Ausbilder benötigt wurden, um nach dem katastrophalen Erdbeben in Bukarest die Trümmer wegzuräumen. Und deshalb wurde einer reaktiviert aus dem Ruhestand, und dem war eh alles wurscht. Ihm wurde nur gesagt, sie muss das machen, abhaken. Und er hat sich zum Glück bereit erklärt, das Wachehalten bei Tag zu simulieren und nicht zu warten, bis es dunkel ist. Und so hat sie ihre eigene Hochzeit dann doch erleben dürfen, selber.
Ihr habt ja alle so unglaublich viele verschiedene Namen.
Mhm.
Übrigens fürs nächste Buch, das Familienverzeichnis, gerne voranstellen, dem Roman. Ja. Ich habe es nämlich erst auch so zwischendurch mal, okay, wer war jetzt nochmal Momo? Okay, von wem war das nochmal so?
Ja.
Und als ich das Buch durch hatte, habe ich hinten gesehen, ey, hier ist das verdammte Familienverzeichnis.
Aber darf ich eine Frage stellen? Hattest du, nachdem das Buch geendet ist, nicht ein bisschen das Bedürfnis, vielleicht vorne anzufangen, dadurch, dass der Kreis sich schließt und man jetzt die gesamte... Nein, hattest du
dich? Ich hatte das eigentlich noch, glaube ich, so alles ganz gut parat. Nur zwischendurch musste ich immer überlegen, okay, wer ist da nochmal? Da wird mir mit Spitznamen genannt und dann ist wieder Tata ist wieder da. Und sowas. Und dann habe ich aber auch gesehen, natürlich, es gibt ja auch wirklich manchmal so verschiedene Namen. Okay, deine Mama, oh nee, die hatte gar keinen anderen Namen.
Rodica? Rodicuza vielleicht?
Ach, Rodicuza, okay, das ist hier gar nicht aufgeführt. Richtig, Rodicuza.
Dann kommt es nicht vor, dann habe ich es nur im Kopf. Aber ich habe da wirklich alle reingeschrieben, die vorkommen. Einfach, es ist ja in Familien so, wer heißt eigentlich wie und welcher Kosename gehört zu wem.
Ja, klar.
Und ich hoffe, dass man auch mitkommt, wenn man...
Nein, man kommt mit. Sammy, du musst dir jetzt gar keine Sorgen machen. Man kommt mit. Man muss zwischendurch nur eben kurz nochmal innehalten und überlegen. Okay, Moment. Und im Zweifelsfall auch mal kurz zurückblättern. Aber es sind ja echte Namen.
Es macht total Sinn, was du sagst. Aber ich dachte mir dann auch, wie viel Kopffleißarbeit nimmt man sich weg, wenn man sowieso weiß, dass man vorblättern kann. Oder zurückblättern kann, weil da das Verzeichnis ist. Ja. Ich dachte mir, komm, ich fordere ein bisschen. Und ich habe auch überall auf Social Media geschrieben und so. Das Familienverzeichnis ist hinten.
Ach, das hast du geschrieben. Ja, siehst du, habe ich nicht mehr. Ich bin zu wenig dann in den sozialen Netzwerken.
Ja, das ist nicht das Schlechteste.
Aber hast du nicht auch das Gefühl manchmal, es ist alles toll, was man da liest. Es ist unterhaltsam, es ist spannend, es ist informativ. Und trotzdem ist es ein Zeitdieb.
Ich finde nicht, dass es nur positiv ist. Also, Ich muss mich zwingen, das wegzupacken, weil abends, man gibt gar nicht seine Erlaubnis, die Dinge da zu sehen, die einem entgegengeworfen werden. Es war vor kurzem, du siehst natürlich Schönes, schöne Menschen, die Schönes erleben. Dann siehst du aber in letzter Zeit auch verbrannte Kinderkadaver.
Mhm. Aber nicht bei Instagram, glaube ich. Aber wirklich?
Auch. Ach, bis es halt
als Werbung wird. Aber.
Nein, nicht als Werbung.
Als vorgeschlagenes zwischendurch. Alle drei
im eigenen
kommt
Feed,
ja mittlerweile
ich,
im Feed.
Ich folge natürlich sehr vielen Menschen, die wirklich relevante Gesellschaftsarbeit leisten. Und dazu gehört es, diese Themen auch wachzuhalten. Aber wenn man sich nicht selbst schützt, und das ist natürlich eine absolut privilegierte Situation, sich schützen zu können, weil es nicht Teil unseres Alltags ist, aber es macht einen krank, wenn man abends vor dem Schlafengehen auf übergriffigste Art und Weise beworfen wird mit Themen, die man gar nicht sehen will vor dem Einschlafen. Und lass es nur ein Hund sein, der kotzt. Das hatte ich vorgestern Abend. So ein lustiges Video, schau mal, was dem Hund gleich passiert. Und der übergibt sich auf widerlichste Art und Weise. Und du denkst dir, vielen Dank, das Bild hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Du bist dann aber auch sensibler, von der sensibleren Sorte, oder?
Weiß ich nicht.
Weil ich finde, ich rede nicht von den Kriegsbildern. Ich rede jetzt nur von dem sich übergebenen Hund, dass der dir den Schlaf dann raubt.
Ja, aber es ist also so wie hier, ich trinke den Apfelsaft und es ist Essig. Es ist eine falsche Erwartung, die dann irgendwie so ein Bild lostritt, dass einen, auch wenn es nur ein kotzender Hund ist, das einen erschüttert für einen Moment. Mhm. Und das sind so ganz viele kleine Nadelstiche, die man bei Social Media hat, ungebetener Eindrücke. Und da muss ich in letzter Zeit wirklich Schluss machen irgendwann und ausmachen und mich selbst ein bisschen schützen.
Welche Lehren wirst du daraus ziehen?
Woraus? Aus dem kotzenden Hund?
Daraus, dass das dich ein bisschen aus der Bahn wirft, kurz vorm Schlafengehen. Aber du wirst auch am nächsten Abend dann auch wieder gucken.
Nein, in erster Linie sich selbst zu schützen vor dem, was einem nicht gut tut. Hm. Und ich habe jahrelang, schau, wie viele graue Haare ich habe. Ich bin mir sicher, das ist alles das Produkt, wobei ich möchte
nicht pauschalisieren.
Überwiegend
sind sie aber noch dunkel, muss man sagen.
Überwiegend, ja. Aber ganz viele Jahre lang habe ich komplett ignoriert, was mir, meinem Körper und meiner Seele nicht gut tut. Einfach leisten, gute Noten, gute Rollen spielen und so weiter. Aber zum Beispiel darauf zu achten, was Essen mit einem macht und mit der seelischen Verfassung. Dass rotes Fleisch mir nicht gut tut, habe ich erst jetzt vor ein paar Jahren gemerkt und jahrelang das einfach ignoriert. Und jetzt komme ich in ein Alter, wo der Körper nicht mehr so robust ist, um das einfach aus dem Weg zu räumen, sondern das macht einen zu schaffen. Und die einzige Lehre, die ich daraus ziehen kann, ist, besser auf sich selbst Acht zu geben und sich nicht so schlecht zu behandeln, wie man es macht, wenn man noch so jugendlich arrogant ist.
Gönnst du dir mehr Ruhezeiten? Also gut, jetzt mit dem Kind ist das auch vorbei, aber gönnst du dir generell mehr Ruhezeiten, einfach mal den Kopf leer lassen, kurz mal?
Ja, ich muss mich zwingen dazu. Ich merke, es kommt so eine Fahrigkeit in mein Denken und ich werde für mich selbst unausstehlich, weil ich nicht mehr alle Zügel in der Hand zu haben glaube. Ja. Es werden einfach zu viele Sachen. Jetzt kurz vorher habe ich eine Mail bekommen mit einer Anfrage für 2026. Mhm. Und das macht mir Stress, weil ich nicht weiß, um Gottes Willen, was kann ich das machen? Es wäre gut, es zu machen, aber andererseits kommt vielleicht ein Dreh rein, der sich dann blockiert.
Ach, es ist kein Drehangebot gewesen.
Nee, es ist ein Konzert, eine Lesung. Und so gern ich das machen würde, es macht mir Angst, zu weit im Voraus zu planen, weil ich einfach nicht weiß, was dann ist.
Und es ist wichtiger, sich für Dreharbeiten freizuhalten, ne?
Ja, das ist das Problem. So schön die Angebote sind für Lesungen, es kann manchmal sein, dass ein Sperrtermin einen eine Hauptrolle kostet. Klar. Und das ist ein Risiko, da will ich auch die Veranstalter der Lesung nicht in Schwierigkeiten bringen, dass ich irgendwie ein paar Monate vorher absagen muss, wenn schon Werbung gemacht wurde mit einem selbst, dass man da irgendwie liest. Und das ist unangenehm und ja, worauf wollte ich hinaus? Wahrscheinlich habe ich doch nichts draus gelernt, weil es mich ja doch beschäftigt.
Naja,
aber ich bin auf dem Weg.
Ja, aber du hast es erkannt. Und du weißt, dass es so ist. Und das ist ja der erste Schritt. Und ganz ehrlich, da geht es ja auch um Jobs. Und da hast du jetzt auch gar keine Option. Außer du hättest vor dem Termin nicht in deine Mails geguckt.
Ja, und das kann man sich leider nicht erlauben. Und auch wenn ich eine Mail jetzt nicht beantworte, dann ist sie morgen noch da. Und das drückt so auf mein Gewissen, dass ich weiß, oh Gott, ich muss da noch ein paar Sachen abarbeiten, dass es dann noch schlimmer wird, als wenn man es sofort irgendwie abhandelt.
Was sind die Orte, wo du zur Ruhe kommst? Wenn du dir mal so eine kleine Auszeit vom Alltag für ein paar Stunden auch nur gönnst.
Es klingt blöd, aber es ist wurscht, wo es ist, solange meine Frau in der Nähe ist.
Mhm.
Und ansonsten zu Hause natürlich.
Okay.
Also sobald man die Mauern betritt des geschützten Zuhauses, fühle ich mich auch geschützt. Aber es hat auch hauptsächlich mit Menschen zu tun, wo ich zur Ruhe komme.
Ja. Könntest du 60 Minuten lang aus dem Fenster gucken?
Könnte ich. Die ersten 3 Minuten würden schwerfallen.
Ah, die ersten das, 3 auch noch.
Ich weiß nicht.
Normalerweise fängt es nach 5 oder 10 Minuten an, für die anderen schwer zu werden.
Naja, dem zur Ruhe kommen steht ja was anderes entgegen, nämlich sich inspirieren lassen von dem, was man sieht. Und dann geht eine neue Geschichte los, die schöner ist als das, was vorher im Kopf war. Und das ist, viele sagen ja, beim Joggen kommen irgendwann die Glückshormone. Kann ich nicht bestätigen.
Also ich gehe zum Beispiel wirklich wahnsinnig gerne spazieren oder wandern und sowas. Und manche sagen dann auch, manchmal gehe ich mit meiner Frau und die hat überhaupt keinen Bock. Und nach 20 Minuten sagt sie, jetzt bin ich drin. Jetzt setzen die Endorphine ein. Mhm. Und ich aber, der wirklich es liebt, spazieren zu gehen, von der ersten Minute an, habe diesen Effekt nicht. Also Endorphine.
Weil du durchgehend durchdrungen bist davon vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Aber dann nehme ich sie aber zumindest nicht so wahr. Auch wenn wirklich auch, ich habe ja Spaß dann daran. Aber ich würde nicht so weit zu gehen, zu sagen, das sind Endorphine. Und denke ich mal, wieso kriege ich die jetzt Endorphine? Die hätte ich auch gerne. Entschuldigung. Wie nennt deine Frau dich? Also Kosenamen sind ja ganz groß im Rumänischen auch.
Ja.
Also du kommst aus einer großen Kosenamen-Tradition. Wie nennt deine Frau dich?
Also sie nennt mich schon beim Namen.
Ah, okay, sie sagt Sabine.
Ja. Ja.
Aber gut, sie ist ja auch keine Rumänin.
Ich nenne sie auch beim Namen. Es ist, ganz früh war uns irgendwie klar, dass eine Verniedlichung auch so eine Form des, ich will nicht das so negativ beschreiben, aber das ist das erste Wort, was mir einfällt, des Herabschauens oder des im Griff haben, ist, wenn man, nee, den Gedanken will ich gar nicht weiter ausführen, weil der viel zu negativ klingt. Ich meine es ganz anders eigentlich. Aber ich finde Alice einen fantastischen, schönen Namen, mit dem ich sie kennengelernt habe.
Ja.
Und ich kann ihn gar nicht so verbessern, dass er schöner in mir strahlt, als wie er ist.
Ich weiß auch gar nicht, warum man das macht mit Kosenamen. Also das I hängt man immer ganz schnell an, aber das bietet sich weder bei Sabine noch bei Alice an. Aber ansonsten hat man mal ein I für so Kumpels und Freundinnen und sowas. Aber in Rumänien ist es ja wirklich, das ist ja Teil der Kultur, oder? Ich krieg's jetzt leider auswendig nicht mehr zusammen, aber der Onkel und die Tante hatten ja auch wirklich sehr süße
Kosenamen. Puyo, also Puyo heißt Küken. Und deshalb nannte ich ihn Onkel Küken. So, und seine Frau hieß Speranza, was die Übersetzung ist, Hoffnung.
Hoffnung.
Einfach. Und so, das sind die beiden, die im ersten Teil als Onkel Küken und Tante Hoffnung eingeführt werden und die im dritten Teil etwas anders beleuchtet werden.
Ja.
Dann mit ihren richtigen Namen.
Und du warst mal das Cleans-Männchen.
Ja.
Wer hat dich so genannt?
Mein Cousin.
Dein Cousin.
Ja. Nee, es war gerade Fußball-WM 90 und ich war halt total fasziniert und auch irgendwie verknallt in diesen Klinsmann, der einfach zaubern konnte, der Fähigkeiten hatte, die einen inspiriert haben. Und das ist doch fantastisch, wenn man als Kind denkt, boah, das möchte ich auch können. Und vielleicht kann ich es auch. Ich habe es versucht, ich konnte es nicht. Aber im Herzen hat es sich so angefühlt.
Ja, und wer war das? Das war ein Kumpel von dir. Aber auch, es war aber kein deutscher Freund, oder?
Wer jetzt?
Der dich Klinsmännchen genannt hat.
Das war mein Cousin.
Der Cousin.
Ja.
Richtig. Und der wohnte aber damals in Rumänien noch.
Ja.
Das war das. Ihr wart in Rumänien, nämlich auf Heimatbesuch sozusagen.
Genau.
Und da warst du als der Deutsche, in Anführungszeichen, da warst du das Klinsmännchen.
Ja, wo man sich die Frage gefallen lassen muss, was ist denn nun dein Vaterland, Rumänien oder Deutschland, als sie da noch bei der Weltmeisterschaft gespielt haben?
Musstest du dich jemals entscheiden, welches du als Vaterland bezeichnest? Kommt man irgendwann in die Situation, wo irgendjemand danach fragt?
Ich kam in die Situation, ja.
Warum?
Tatsächlich hat Onkel Küken mich damals gefragt, was ist denn nun dein Vaterland?
Mit der eindeutigen Erwartung, dass du Rumänien sagst?
Ja, und das ist so schade, dass man sich festlegen muss, wo einem alle Türen offenstehen. Das hat sich irgendwie bitter angefühlt, die Frage damals, weil es eine Beschränkung ist natürlich, sich auf eins festlegen zu müssen.
Hast du es auch so empfunden? Denn du warst relativ klein ja dann.
Ich wusste, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Und das ist schon ein blödes Gefühl in dem Moment.
Ja.
Weil eigentlich hätte ich gerne die falsche Antwort gegeben, aber du willst ja auch den lieben Onkel nicht enttäuschen, von dem man irgendwie gespürt hat, was so in seinem Innenleben los war.
Also sagtest du Rumänien, Onkel Küken. Bist du zufrieden?
Ja. Ich habe eine ambivalente Antwort gegeben. Einerseits, andererseits.
War er damit zufrieden?
Ach, zufrieden, so weit würde ich nicht gehen. Aber er hat mich zumindest in Ruhe gelassen.
Wir erfahren auch über dich als Person natürlich im Rahmen dieser Familiengeschichte einiges noch. Du beschreibst selbst, du warst ein tollpatschiges Kind. Mhm. Bist du es heute auch noch?
Nee, ich habe durch Schauspiel habe ich gelernt, mir das abzutrainieren, weil du einfach ein anderes Körperbewusstsein hast. Mhm. Damals bin ich völlig im Sturm und Drang losgerannt und gegen alles gerannt, was irgendwie im Weg stand.
Oh Gott.
Aber als Schauspieler hast du dadurch, dass du dir genau merken musst, was du tust, um es im nächsten Take genauso zu machen.
Mhm. Genau, wenn der Kamerawinkel nämlich sich ändert und du exakt das Gleiche nochmal machen musst.
Genau, du musst das Gleiche tun, am besten auch unaufgefordert, weil sonst hältst du den ganzen Betrieb auf. Dadurch habe ich ein anderes Bewusstsein und auch eine andere Sicherheit in meinem Körper. Und seitdem hatte ich mir eigentlich nichts mehr getan.
Denn auch ganz interessant war die Szene Bleigießen an Silvester. Hm? Eine fast perfekte Blume hattest du gegossen. Fand ich schon erstmal so erstaunlich, dass da überhaupt was Sichtbares rauskam. Wenn ich das jetzt heutzutage
mache. Damals war das noch Blei, ne? Jetzt
gar
ist es, was ist es heute?
Und,
Wachs oder?
Und das ist die Geschichte. Ja. Das Blei hat wirklich mehr konkretere Figuren ergeben. Du hast völlig recht. Auf jeden Fall, es war nur fast perfekte Blume. Du hast dann versucht, das abzuschneiden dort und hast aber dir die Fingerkuppe.
Hier siehst du es.
Wirklich?
Diese
du
helle.
Mir jetzt gerade.
Ja. Diese helle Stelle hier am Finger, das war die komplette Fingerkuppe damals. Also der Finger ist so gewachsen, dass es jetzt nur wie ein kleiner Punkt aussieht.
Das stimmt, du hast es ja abgetrennt damals. Aber jetzt sieht man wirklich eigentlich nichts mehr. Das ist alles so nachgewachsen.
Du siehst es doch
hier
hell.
Eine kleine weiße Ellipse ist es noch. Aber da würde einem nichts auffallen. Ich hatte Fingerkuppe, klang nach mehr sogar, ehrlich gesagt.
Es war wie
gesagt, also es war mehr, es ist halt nur nachgewachsen. Kinderhand, du hast recht. Zum Glück eine Kinderhand. Ja. Da wächst es noch besonders schnell nach, oder? Stimmt, das war noch kurz vor einem Vorspiel.
Vor Jugend musiziert. Da musste ich 3 Wochen später irgendwie zum Wettbewerb und beweisen, wie gut ich geübt habe im Vorfeld.
Wie aber hast du das kompensiert?
Das ist, das geht. Du kannst entweder einen anderen Fingersatz machen oder du legst den Finger in so einem anderen Winkel auf, dass du die Stelle verschonst. Also die war dann zusammengenäht und so. Es war nur noch eine Narbe. Aber man kommt drumrum.
Okay. Irgendwie. Musstest du das üben, drumherum zu kommen? Oder?
Ja,
auch schon. Okay.
Ja,
wie ist es ausgegangen, das Vorspiel?
Ich habe damals die Maximalpunktzahl bekommen. Das ist noch eine zusätzliche lustige Geschichte. Die Pianistin war viel aufgeregter als ich bei diesem Wertungsvorspiel. Und sie hat das Stück in fast doppelt so schnellem Tempo angefangen. Und ich dachte mir, okay, demütige ich sie jetzt, indem ich unterbreche und sage, Moment, das Tempo ist ein anderes. Oder steige ich mit ein? Ja. Und ich bin mit eingestiegen und das hat so wahnsinnigen Spaß gemacht, weil es war eine Herausforderung, die mich mehr gereizt hat, als das Stück perfekt zu spielen in normalem Tempo. Und damals habe ich die Maximalpunktzahl bekommen, 25 Punkte und den Förderpreis der Sparkasse Recklinghausen. Das waren damals 500 Mark.
Ja.
Und das war natürlich eine Sensation für mich.
Und du hast mehrfach Jugend musiziert mit Platz 1 beendet. Ne?
Ja.
Auch wenn es nicht deine Lieblingsbeschäftigung war, dieses Geige spielen. Du warst aber sehr gut.
Ja, ich muss das ein bisschen relativieren. Es ist nicht so Wahnsinn, wenn man den ersten Preis gewinnt, weil es gibt nicht nur einen ersten Platz.
Ja, gut.
Sobald du eine gewisse Punktzahl überschritten hast,
kriegst
du den ersten Platz.
Okay.
So, also das nur, damit ich mich da nicht großartiger mache, als ich es war tatsächlich.
Und dennoch aber auch ganz interessant, du hast ja immer wieder diese Kreislaufzusammenbrüche gehabt. Auch beim Geigespielen, auch beim Perform. Was war die Erklärung damals dafür? Plötzlich ist der kleine Sabin ist umgekippt.
Also einerseits war im extremen Wachstum. Also von Mini zu Riesenbonsai wurde ich da innerhalb von, weiß ich nicht wie lange. Und das hat der Körper einfach nicht, der war mit anderem beschäftigt, als jetzt irgendwie Max-Bruch-Violin-Konzert perfekt spielen
das zu müssen. Ich habe aber noch nie von Kindern gehört, die umgekippt sind, weil sie gewachsen sind.
Nee, aber,
nein, habe ich noch nie.
Aber so, aber okay, ich war aber auch sehr schlank. Und
ich sage nicht, dass das nicht stimmt.
Um Gottes Willen,
es klang ein bisschen so, als sei das ja so üblich. Ja, man wächst, da fällt man halt mal so um.
Okay.
Also ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen.
Nee, also ich war schon ein Pflänzchen.
So,
und dazu noch diese Aufregung und überhaupt etwas zu erfüllen, was nicht wirklich meine Berufung war, das war irgendwie ein Druck, der mich genervt hat. Und dann sagt der Körper schon mal nein.
noch ein paar kleine Assoziationen für dich, ein paar Begriffe, denn ich habe vor kurzem erst entdeckt, Doris Dörri, die große Schriftstellerin, die ermuntert ja einen, wirklich selber zu schreiben. Sie möchte, dass die Menschen selber schreiben und sie gibt einfach immer so ein paar Begriffe vor und das Faszinierende ist, dass einem, ich habe es ja an mir selber gemerkt, dass einem zu jedem Begriff einem etwas einfällt, man sofort eine Erinnerung oder eine Assoziation hat. Ich finde das faszinierend und das möchte sie auch, dass man einfach draus losschreibt. Und du bist ja Schriftsteller, Bestseller-Autor mittlerweile ja auch. Ich gebe dir einfach mal so ein paar Begriffe. Und zwar der erste Begriff ist einfach Dunkelheit.
Aber man muss sofort antworten.
Ja, kannst du überlegen kurz. Aber intuitiv?
Melancholie.
Melancholie, okay. Ist die sehr in dir verankert?
Ja, extrem. Wenn die Sichtbarkeit der Welt verschwindet und du, und sei es nur in Gedanken, den Weg nicht mehr erkennen kannst, die Konturen des Weges, also Dunkelheit, Abwesenheit von Licht und somit auch von einer Orientierung. Und das hat für mich mit Melancholie zu tun, sich nicht mehr zurechtzufinden.
Bist du deswegen auch so eine Nachteule eigentlich von Natur aus und bleibst nachts gerne lieber wach, weil du eben erzählt hast auch schon.
Das war die Antwort auf diese Melancholie, dadurch, dass ich Erfüllung im Schreiben und in der Musik und so gefunden habe, die mich sehr stark davon abgelenkt hat, wie traurig ich die Dunkelheit empfinde.
Die Farbe Grün.
Naja, Hoffnung. Tante Hoffnung?
Gibt es ein Tante Hoffnung? Ist auch lustig. Stimmt, Hoffnung, Tante Hoffnung. Hatte sie grüne Kleider an?
Sie hat mir das so eingekloppt. Dieses Grün heißt Hoffnung. Oh, das kriege ich nie wieder weg.
Der letzte Begriff für heute, dann sind wir am Ende, ist Sandstrand. Den habe ich aber ganz bewusst gewählt, weil er eine Geschichte beinhaltet, die mir bis heute Freude macht. Und ich auch wirklich lieben gerne weitererzähle, als du dir nämlich eine Tonsur hast schneiden lassen für deinen Film. Wie ist der Film noch?
Narziss und Goldmund.
Narziss und Goldmund, ich kann sagen. Ich hatte in meinem Hinterkopf Arsen und Spitzenhäuptling. Ich denke, nein, das ist Narziss und Goldmund. Und du darauf quasi auf Hochzeitsreise warst mit deiner Frau Alice und ihr saßt am Strand und du mit Tonsur. Und alle guckten nur so, beäugten dich. Was macht der Mönch da mit der Blondine im Bikini?
Ja, so war's. Ich habe mir viele wirklich seltsame Blicke eingehandelt. Das war schon lustig.
Sabine, danke dir für die schöne Begegnung hier mal wieder.
Danke dir.
Sehr. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön für heute.
Ich danke dir sehr.
Und bis die Tage wieder.
Bis bald. Tschüss.
Talk mit Thies.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa, lass reden. Ab dem 3. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.